Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Danny Galm und bei mir in der Leitung Simi Kramer. Simeon, ich grüße dich. Hi.
Servus, Danny. Moin.
So, Simi, ich bin froh und gut gelaunt, weil wir uns heute in unserer heutigen Aufnahme endlich mal wieder, muss man fast sagen, nur aufs Sportliche konzentrieren. Ist es nicht schön, dass da drüben auch noch Fußball gespielt wird und wir heute diese Woche mal diese ganzen Gefechte und Führungskrisen außen vor lassen können? Also ich freue mich wirklich richtig drauf.
Ja, das ist eine völlig neue Situation für mich, Danny. Also ich weiß gar nicht mehr, über was ich sprechen soll, außer über die Führungskrise beim VfB. Deswegen sehr erfrischend, heute mal wieder mit dir über das Sportliche zu quatschen.
Ich freue mich. Wir sind gespannt, ob du es noch hinkriegst. Also wir geben euch ja normalerweise immer so eine Art Fahrplan mit an die Hand. Das machen wir heute mal gar nicht, weil wir wollen uns heute mit einer großen Leitfrage sozusagen beschäftigen. Und die Leitfrage lautet im Endeffekt, wo steht diese junge Mannschaft gerade in ihrer Entwicklung? Und darüber wollen wir heute ganz ausführlich diskutieren. Und fangen wir doch einfach mal an, indem wir ein bisschen zurückblicken. So haben wir es in den letzten Folgen bei der Führungskrise auch immer gemacht. Warum machen wir es beim Sportlichen nicht auch mal so? Simi, wenn du dich an die Hinrunde zurückerinnerst, wir hatten teils beeindruckende Siege. Ich glaube, der absolute Höhepunkt, das 5:1 gegen Borussia Dortmund, dieser Fabelsieg. Tolle Auftritte, erfrischender Offensivfußball. Und jetzt im neuen Jahr in der Rückrunde, da läuft es doch ein bisschen schleppend. Hat das Team, diese junge Mannschaft, diese blutjunge Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Hinrunde vielleicht ein Stück weit über ihrer Leistungsgrenze gespielt? Haben die overperformed und wir im Anschluss daran dann die Messlatte vielleicht zu hoch angelegt?
Ja, Danny, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Frage, die man auf jeden Fall, wenn man über den Entwicklungsstand des VfB sprechen möchte, an der man nicht vorbeikommt. Ich habe mich mit dem Thema auch in den letzten 1-2 Tagen intensiver beschäftigt. Ich habe heute in der Pressekonferenz auch mit Rino drüber gesprochen, nochmal über dieses Thema. Und ich persönlich in meiner eigenen Analyse als VfB-Fan und natürlich auch als VfB-Reporter, ich muss zwangsläufig zu der Analyse kommen, dass der VfB tatsächlich overperformed hat, in weiten Teilen der Hinrunde. Das ist so mein Eindruck, wenn ich so die vergangenen Wochen, die vergangenen Monate so ein bisschen Revue passieren lasse, wenn ich so ein bisschen nochmal nachdenke, was da so war. Du hast es angesprochen, die sind ja wirklich in die Saison gestartet. Keiner hat irgendwie damit gerechnet, dass der VfB eine große Rolle spielt, vor allem auch aufgrund der recht schwachen Aufstiegssaison aus der zweiten Liga. Da waren ja kaum überzeugende Siege dabei. Ich möchte echt nochmal daran erinnern, der VfB ist ja eigentlich nur aufgestiegen, weil Hamburg so schlecht war und der VfB ja nicht überzeugt hat und nicht überzeugend in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Dann kam Corona, schwierige Vorbereitung und dann auf einmal, dann gewinnen die 4-1 in Mainz, dann holen die einen Punkt gegen Leverkusen, gewinnen in Berlin und dann natürlich das Highlight der 5-1-Sieg in Dortmund. Also Man muss zwangsläufig sagen, dass sie über ihrem Limit gespielt haben. Es hat keiner damit gerechnet, keiner hat diese Leistung erwartet und dementsprechend gehypt war natürlich auch das Stuttgarter Umfeld, dementsprechend gehypt waren auch wir, Danny. Ich kann mich auch zurückerinnern an Podcast-Folgen, wo wir beide auch gesagt haben, boah, also was die gerade für einen Fußball spielen, was da gerade passiert, das macht richtig Spaß, das macht richtig Laune. Und dann kam eben der riesen Kahlschlag mit dieser ganzen Führungskrise, mit dem Streit zwischen Hitzesberger und Vogt, wo jetzt so langsam eben wieder Normalität zurückkehrt. Und ich finde das auch den super passenden Moment an der Stelle jetzt über das Thema zu sprechen.
Ich glaube, oder ich habe mir auch Gedanken in die Richtung gemacht und mir ist immer wieder dieser Gedanke gekommen, dass ich einfach überrascht war. Weil du hast es, finde ich, nochmal schön hergeleitet. Mit einer Euphorie sind die wahrlich nicht in die Saison gestartet. Ich habe da nochmal geschaut. Wir hatten zum Saisonstart einen großen Artikel gemacht, wo wir ein buntes Stimmungsbild eingeholt haben von ehemaligen Spielern, von Journalisten, von Fans, von Bloggern, von Fanclubs, Vorsitzenden und so weiter und so fort. Und der Tenor war eher immer so, ja, erst einmal ganz gemächlich rankommen, eher so nach dem, ja, das ist ein Überraschungsei, wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt. Und dann haben die da relativ schnell Tritt gefunden und du sprichst es an, für mich in Erinnerung immer bleiben wird dieses 5:1 in Dortmund und die Erkenntnis, dass da mancher Entwicklungsschritt vielleicht früher kam, als ihn auch der Trainer erwartet hätte. Wie sieht der Trainer diese Frage? Was sagt er, wenn du den fragst, haben sie in der ersten Saisonhälfte overperformed?
Ja, das habe ich ihn tatsächlich gefragt, weil ich ihn da so ein bisschen nicht provozieren, aber schon so ein bisschen kitzeln wollte, dass er mir da eine klare Antwort drauf gibt. Und er hat am Anfang tatsächlich ein bisschen um den heißen Brei herumgeredet und ich habe dann einfach nochmal nachgefragt, nochmal nachgebohrt. Und dann hat er sich wirklich zu der Aussage hinreißen lassen, in Anführungszeichen. Aus seiner Sicht hat die Mannschaft nicht überperformt. Und ich habe ihm auch klar nochmal signalisiert und gezeigt, dass ich das eben schon so sehe, also dass der VfB überperformt hat. Für ihn war das aber nicht der Fall. Aber was soll er auch anderes sagen? Also er kann ja schlecht sagen, ja, die Mannschaft hat über ihrem Limit gespielt und jetzt spielt sie ihr Normalniveau und deswegen nehmt ihr auf einmal uns anders wahr. Das kann er ja schlecht sagen. Aber seine Aussage war, sie haben performt damals in der Hinrunde, sie haben guten Fußball gespielt, sie haben die Gegner stückweise auch überrascht natürlich mit ihrer Leistung, mit ihrer Aufstellung auch, mit den jungen Spielern, die viel Tempo machen. Also er hat da sich nicht ganz so hinreißen lassen wollen zu einer klaren Aussage, was ja auch klar ist. Ich meine, wir als Medien, wir fragen das an und da möchte er nichts groß sagen. Aber für mich ist es eben der springende Punkt, genau diese Frage, weil in den letzten Spielen lief es nicht mehr so gut. Wenn du denkst, der Jahreswechsel mit den Niederlagen, Wolfsburg, dann natürlich auch die Leipzig-Niederlage zum Jahresstart, der Punktgewinn nur gegen Union Berlin, da kam die Maschinerie so ein bisschen ins Stocken. Und ich finde, das hat sich jetzt auch in den Februar reingezogen. Jetzt gab es natürlich den 1-0-Sieg gegen Köln, aber der war auch alles andere als ein schöner 1-0-Sieg, wie man ihn aus der Hinrunde zum Teil gewohnt war. Und deswegen muss ich einfach sagen, die Erwartungshaltung auch von unserer Seite aus ist gestiegen, die Erwartungshaltung im Umfeld ist gestiegen. Und deswegen war das für mich irgendwie fast zu erwarten, dass Rino da so ein bisschen ausweicht, wobei er sich ja doch hat hinreißen lassen zu sagen, er hat aus seiner Sicht nicht überperformt. Wie siehst du das, Danny?
Ja, ich würde es ein bisschen realistisch einordnen und dann halt sagen, also gegen Wolfsburg, Leipzig und Union darf man als Aufsteiger auch verlieren, weil also die Teams in den jeweiligen Situationen waren auch wirklich gut drauf. Also Wolfsburg sind ja jetzt noch gut drauf, Union und Leipzig auch. Und deswegen, ja, man muss sich nach dieser Fabel-Hinrunde, die ja wirklich klasse war für einen Aufsteiger, immer wieder dann nochmal kurz selber vielleicht auch zupfen, als Fan, als Beobachter. Vielleicht auch als Trainer und Spieler. Und nochmal so sagen, so, ey, also ein 5-1-Sieg in Dortmund im Signal Iduna Park, das ist außergewöhnlich. Und in 9 von 10 Spielen passiert das eben nicht, dass du die da so überrollst, weil es dann ja auch immer so ein Faktor ist, wenn man sich das Dortmund-Spiel anschaut. Ich erinnere daran zurück, da ist dann im Anschluss der Trainer entlassen worden, Lucien Favre, da hat es nicht ganz gestimmt in der Truppe. Also es ist dann auch immer so gewesen, dass der VfB manchmal die Gegner zu einem richtigen Zeitpunkt erwischt hat. Oder der 4-1-Sieg in Mainz, danach wurde auch der Trainer entlassen, die Woche davor war Spielerstreik und so weiter und so fort. Das soll alles die Leistung dieser Mannschaft und die Entwicklung dieser Mannschaft nicht schmälern, ist aber, finde ich, dann, wenn man eine Erklärung dafür sucht, warum es jetzt vielleicht in der Rückrunde in An- und Abführung nicht so läuft, ist es ein Modell, das man anlegen kann. Die Frage,
Wenn
die
ich
du
da.
aufgeworfen hast, Simi, die würde ich dir gerne nochmal zurückgeben. Dieser Faktor, okay, wir haben eine gute Hinrunde gespielt, haben vielleicht den einen oder anderen Gegner überrascht. Haben sich die gegnerischen Teams jetzt in der Rückserie, ich nehme mal speziell das Beispiel Hertha BSC Berlin, haben die sich jetzt besser auf den VfB und seine Spielweise eingestellt?
Auf jeden Fall, ganz klares Ja. Ich habe das auch Rino auch so versucht zu fragen, auch versucht auf die Frage einzugehen. Für mich auch wieder klares Ja. Genauso wie das Overperforming ist für mich auch klar, dass sich die Gegner eingestellt haben. Ich meine, wir müssen nur überlegen, es ist ein Aufsteiger und ein junger Aufsteiger. Es war nicht mehr der klassische VfB wie vor 2, 3 Jahren, wo dann doch noch Namen im Kader waren, wo eben doch noch eine Hausnummer war. Das war jetzt der zweite Abstieg innerhalb von 3 Jahren. Da kam eine junge Mannschaft hoch und keiner wusste so richtig, was da kommt. Und auch nicht die Gegner. Und nicht mal der VfB selber wusste genau, was sie eigentlich können und zu was sie in der Lage sind zu leisten. Und deswegen bin ich mir sicher, dass Teams wie Mainz, Teams wie Berlin oder auch Leverkusen am dritten Spieltag, dass die den VfB so ein bisschen unterschätzt haben, vielleicht auch chronisch unterschätzt oder sich das vielleicht nur einreden wollten. Nein, wir unterschätzen keinen Aufsteiger, wir geben immer unser Bestes, so wie es ja immer heißt. Aber ich glaube, unterbewusst war der VfB der kleine Aufsteiger. Und das hat dem VfB in die Karten gespielt. Und wenn man jetzt das Spiel gegen Berlin oder auch gegen Köln, das Heimspiel anschaut, also das Kölner Heimspiel, ja, wie die gespielt haben gegen den VfB, das war ja komplett anders als noch in der Hinrunde. Berlin stand super tief, in der Mercedes-Benz Arena, haben ultra passiv gespielt, wollten dem VfB eben nicht diese Räume geben, die sie eigentlich immer gnadenlos ausnutzen. Und auch das Kölner Spiel. Ich meine, Köln hat ein Heimspiel im eigenen Stadion. Danny, stell dir vor, da wären 50.000 Fans im Stadion gewesen und Köln stand in der ersten Halbzeit komplett in der Defensive und hatte überhaupt keinen einzigen Torschuss in der gesamten ersten Halbzeit. Also das zeigt schon, dass der VfB anders wahrgenommen wurde, auch natürlich durch die Medien, durch die Berichterstattung. Und das ist für mich auch ein Grund, warum es beim VfB im Vergleich zur Hinrunde nicht mehr so läuft. Nämlich gar nicht wegen der eigenen Leistung, sondern einfach nur, weil der Gegner sich viel konsequenter auf das VfB-Spiel einstellt.
Glaubst du, es ist auch ein Grund, was ich so beobachtet habe? Ich habe auf meinen Notizzettel geschrieben, so vielleicht fehlende Frische und auch das Thema, die Einwechslungen fruchten nicht mehr ganz so. Glaubst du, das hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass wir dieses Jahr gar keine Winterpause hatten und die eigentlich quasi seit 5, 6 Monaten durchspielen? Spielt das auch eine Rolle?
Ich finde, dass es eine Rolle spielt, ja, aber ich finde, da sollte man abgrenzen. Also ich finde die Einwechslungen und dass die Einwechslungen nicht mehr so wirken, ich finde nicht, dass das zwangsläufig was mit der fehlenden Winterpause zu tun hat. Ich finde eher, dass so Spieler wie Wataru Endo, Orel Mangala, dass die Spieler unter dieser fehlenden Winterpause zu kämpfen hat. Ich erinnere gern an Endo. Ich finde, der hatte so um den Jahreswechsel, so in Wolfsburg gegen Leipzig, auch die Spiele danach. Der hatte so eine Schwächephase, wo ich mal dachte, okay, eigentlich kann er doch viel, viel mehr. Und ich finde, bei ihm vor allem hat man die fehlende Winterpause gemerkt. Auch bei Orel Mangala, ich finde, der hat jetzt gerade so ein bisschen eine Schwächephase. Also ich finde, Endo hat sich erholt. Mangala, der struggelt gerade so ein bisschen und kommt nicht mehr so in die Spur, hat gegen Köln auch kein gutes Spiel gemacht aus meiner Sicht. Und ich finde, bei den beiden, bei den zentralen Spielern im VfB-Spiel, die wirklich zwischen Defensive und Offensive, die das Verbindungsglied sind, bei den beiden hat man es extrem gemerkt. Bei den Einwechslungen würde ich es eher wirklich darauf schieben, dass Rino ja in der Regel saujunge Spieler einwechselt. Also er wechselt ja Massimo ein, er wechselt Klimovic ein, er wechselt Koulibaly ein. Und die Jungs, die sind ja alle noch unter 20, Danny. Und auch die haben nach ihren Einwechslungen in der Hinrunde overperformed. Auch die haben über ihrem Limit gespielt, gepusht durch die Erfolge, die es in der Hinrunde gab, die keiner erwartet hat. Und auch die müssen jetzt über diese Messlatte drüber springen, die einfach jetzt höher liegt. Und das schaffen sie einfach nicht mehr. Aber solche junge Spieler haben einfach Schwächephasen und das muss man einfach auch respektieren, das muss man akzeptieren und als Trainer muss man da dementsprechend drauf reagieren.
Ich finde auch immer den Begriff Schwächephase manchmal, ich ertappe mich selber dabei, wenn ich zum Beispiel den Wataru Endo beobachte, wenn ich auf der Pressetribüne sitze und ich nehme das einfach schon für völlig selbstverständlich an, dass der Kerl 85% seiner Zweikämpfe gewinnt, dass der einer der zweikampfstärksten Spieler der Bundesliga ist. Und wenn ich mich dann kurz kneife und zurückerinnere, ich weiß noch ganz genau, sein erstes Spiel, VfB-Trikot, Derby gegen den KSC. Da haben alle gestaunt, da ist manchen schon der Kaffee aus der Hand gefallen, als sie gelesen haben, dass der von Anfang an spielt. Leihspieler aus Belgien, der Ex-Trainer Tim Walter, der wusste gar nicht, was er mit dem machen soll. Der hat immer gesagt, für die Innenverteidigung ist er zu klein, für den Sechser ist er zu zweikampfschwach, den brauche ich gar nicht. Und jetzt, diese Zeitspanne, die da dazwischen liegt, die ist so kurz. Und in der Zeit haben sich da manche Spieler so rasant fortentwickelt, dass man das einfach schon für bare Münze nimmt und sich denkt, so, ja, die bringen das jetzt halt immer. Jetzt ist Endo vielleicht in der Hinsicht dann ein schlechtes Beispiel, aber du sprichst die Jungen an. Koulibaly, Massimo, Klimowitz, Wamangituka, alle teils unter 20, teils knapp drüber. Diese Wellenbewegung in der Entwicklung, in der Leistungskurve, das ist das Normalste auf der Welt, dass die nicht dauerhaft performen, wie Spieler vom Maß eines Robert Lewandowski, eines Thomas Müller, Manuel Neuer und so weiter und so fort, die einfach auch Erfahrung haben, die nicht mehr in diesen Wellentälern unterwegs sind. Das ist doch einfach völlig klar. Und dennoch finde ich, wenn wir langsam auch auf das Thema Entwicklung dieser jungen Mannschaft zu sprechen kommen, dann sieht man doch zum Beispiel dieses letzte Auswärtsspiel gegen Köln. Das ist doch ein Entwicklungsschritt. Die Mannschaft hat da wirklich also das war ein grauenhafter Kick, auch weil die Kölner, die wollen ja gar keinen Fußball spielen. Das hat wirklich an diese Zweitliga-Zeiten erinnert, wo sich der VfB gegen Wiesbaden, gegen Kiel und so weiter und so fort unglaublich schwer getan hat, diese Bollwerke zu knacken. Und jetzt gewinnen die das 1:0. Also ist es nicht auch ein Schritt nach vorne, dass diese Mannschaft es jetzt gelernt hat, dreckig zu gewinnen, so richtig, richtig dirty mit 1:0 in so einem Kick?
Ich glaube, genau das ist die Schwierigkeit, mit der man gerade zu kämpfen hat oder mit der wir zu kämpfen haben oder mit dem die Fans zu kämpfen haben, wenn es darum geht, den VfB einzuordnen. Ich glaube, das ist das Grundproblem und das hat Rino, das hat Pellegrino Matarazzo in der Pressekonferenz mit mir auch nochmal besprochen vorhin, dass er das nämlich genauso sieht. Er hat da vor allem dieses 5-1 gegen Dortmund angesprochen und er hat da von Ästhetik gesprochen, also dass der VfB ästhetisch gewonnen hat. Das heißt ja, sie haben super Fußball gespielt, super Konterfußball, schönen Kombinationsfußball. Und das war dann irgendwie so die Messlatte, an die man den VfB gemessen hat. Und jetzt auf einmal gewinnen sie so ein Spiel wie in Köln 1-0. Das gegen Berlin, das müssen sie eigentlich auch gewinnen. Das dürfen sie auch nicht unentschieden spielen. Aber haben sie auch einen Punkt geholt gegen eine ganz eklige Berliner Mannschaft. Und das ist ein anderer Entwicklungsschritt, den die Mannschaft seither genommen hat. Seither hat die Mannschaft sich rasant entwickelt, was Spieltempo angeht, was Spielwitz angeht, was das Herausarbeiten von Torchancen angeht. Sie waren super schnell im Umschaltspiel. Und diese Entwicklung stagniert jetzt ein bisschen. Aber das heißt ja nicht, dass der VfB sich nicht grundsätzlich weiterentwickelt. Der VfB entwickelt sich ständig weiter und neben jetzt in eine Richtung, wo die Fußballfeinschmecker dann eben sagen, ah, das gefällt mir nicht so gut und deswegen ganz schnell da eine Entwicklung absprechen. Für mich ist das aber eine klare Entwicklung, weil, du sagst es richtig, Bundesliga ist ein knallharter Ergebnisfußball. Es ist ein Ergebniswettbewerb, du musst punkten, punkten, ansonsten gehst du runter. Und dir bringt es nicht schön zu spielen. Und deswegen dieser 1-0-Sieg gegen Köln. Und davor gab es ja immer wieder so Anzeichen. 2-1-Sieg in Bremen in der Hinrunde. Ich erinnere mich noch ganz klar dran. Ekliges Spiel, 2-1 gewonnen. Der 2-0-Sieg gegen Mainz zu Beginn der Hinrunde, genauso eklig. Und jetzt dieser 1-0-Sieg gegen Köln. Ich finde, das zieht sich schon so ein bisschen durch. Man sieht da eine Entwicklung. Die Mannschaft schafft es, gegen tiefstehende Gegner gut zu verteidigen, nicht in Konter zu laufen. Die Null steht. Wie gegen Mainz stand die Null und sie treffen vorne nicht durch sauberes Kombinationsspiel, sondern ganz einfach Freistoß, Flanke, Kopfballtor. Das sind die Basics des Fußballs, wo Pellegrino Matarazzo in der PK auch nochmal hingewiesen haben. Sie machen die Basics gerade gut und gewinnen trotzdem. Und das ist eine Entwicklung, die in meinen Augen viel, viel wichtiger ist als jetzt hier so ein 5-1 gegen Dortmund, weil die Gefahr eben besteht, dass alle überdrehen und denken, wir müssen jetzt Köln 5-0 abschießen. Das ist für mich viel mehr wert. Ich weiß nicht, wie du siehst, Danny.
Ich sehe es ganz ähnlich. Ich sehe es ganz ähnlich, weil ich es an mir selber sogar merke. Weil es ist doch einfach so, die gewinnen 5 zu 1 in Dortmund und man geht dann quasi, man hat dann Dienst im nächsten Spiel und hat das aber alles noch im Hinterkopf, unterbewusst vielleicht abgespeichert und dann spielen sie wegen mir 0-0 gegen Köln und du denkst dir so, ja, das ist jetzt aber schlecht. Ist es aber vielleicht nicht. Also man muss dann immer noch mal einen Schritt zurücktreten und sagen, nee, jetzt Einordnung muss sein. Es ist einfach ganz wichtig, diese Entwicklungsschritte zu erkennen, zu bewerten und zu sehen. Und jetzt, wo ich dir gerade gelauscht habe, der VfB stellt sich darauf ein und geht diese Schritte, heißt das aber auch im Umkehrschluss, dass sie ihr Spiel, die Herangehensweise, die sie ja in der Hinrunde hatten, dieses schnelle Umschaltspiel, schnell schnörkellos nach vorne, dass sie das dann auch ein Stück weit verändern mussten, weil auch die Gegner jetzt ihnen eben diese Räume zum Umschalten gar nicht mehr anbieten.
Genau, so sieht's aus. Perfekt analysiert, Danny. Ich könnte es nicht besser sagen. Es ist einfach Fakt. Der VfB hat in der Hinrunde begeistert mit Offensivfußball. Die Gegner haben damit auch nicht gerechnet. Und auf einmal passieren ein paar Dinge. Der Gegner stellt sich drauf ein. Der Gegner steht tiefer. Der Gegner hat das Zentrum um Orel Mangala und Wataru Endo viel besser im Griff. Dieses Umschalten klappt nicht mehr so gut. Und ganz, ganz wichtiger Punkt für mich: Verletzung von Nicolas Gonzalez, beziehungsweise ein paar Wochen davor ja auch schon. Eher so eine Schwächephase von dem jungen Argentinier. Und alle diese Faktoren führen dazu, dass der VfB sein System umstellen musste. Ich bezweifle stark, dass das gewollt war. Ich bezweifle, dass Matarazzo da hinkommen wollte, zu sagen, wir müssen defensiver besser stehen, wir müssen 1-0 dreckig gewinnen. Ich glaube nach wie vor, dass er genau das will: schnelles Umschalten, schnelle Kombination, schnelles Spiel über Außen. Das will er nach wie vor und ich finde, man sieht es auch immer wieder herausblitzen in den einzelnen Spielen, wie das Tor von Wamangituka, das 2-0 gegen Mainz. Aber ich glaube, durch die Hereinnahme von Kalajdzic als Stoßstürmer, durch das veränderte taktische Verhalten der Gegner, ändert sich das ganze Spielsystem des VfB. Und wir haben darüber gesprochen, Danny, du hast vor ein paar Tagen einen Artikel darüber geschrieben, dieses Duo Sosa-Kalajdzic ist das beste Beispiel dafür, dass sich das Spielsystem des VfB verändert hat. gezwungenermaßen. Da ist kein Gonzales mehr vorne drin, der die ganz tiefen Läufe geht. Ein Koulibaly, ein Wamangituka sind nicht mehr so auf der Höhe, wie sie zu Beginn der Hinrunde waren. Und da steht jetzt ein Kalajdzic vorne drin und da ist ein Zauberfuß mit seinem linken Fuß, Sosa, der die Dinger da knallhart reinschlägt. Und das ist für mich der beste Beweis dafür, dass der VfB umgestellt hat. Aber nicht unbedingt, weil er wollte, sondern weil er musste. Und auch das ist eine Entwicklung. Du stellst um, du passt dich an, du adaptierst und du veränderst dich, weil ansonsten gehst du unter, wenn du immer das Gleiche machst. Irgendwann knacken dich die Gegner.
Genau, und du veränderst dich und bleibst dir aber in gewisser Weise trotzdem treu, weil der Pellegrino Matarazzo hat da einen Lieblingsbegriff, der spricht ja immer gerne von Prinzipien. Und da geht es dann jetzt gar nicht darum, ob ich im 3-5-2 spiele, im 4-2-3-1 mit Raute. Da geht es wirklich eher um Mentalität, um Einstellung. Wie gehe ich dann zu Werke? Wie fülle ich meine Position aus? Und das wiederum, das ist ja quasi der rote Faden, weil wenn man dieser Mannschaft, finde ich, in noch keinem einzigen Saisonspiel was absprechen konnte, dann war es dieser unbändige Willen, den Plan des Trainers umzusetzen und auch bei aussichtslosen Spielständen, wenn es mal 0-2, 0-3 stand, ich erinnere an das Auswärtsspiel in Bielefeld, die haben trotzdem noch nach vorne gespielt, sind ihrem Plan treu geblieben und haben das nie, also man hat nie diese Resignation gesehen. Ich denke immer wieder gerne mal zurück an diese letzte Bundesliga-Saison, in der sie so krachend gescheitert sind. Da war es immer so, die haben ein Gegentor gefressen und dann war das Spiel durch. Dann ging nichts mehr. In 95% der Fälle ging einfach nichts mehr. Wenn diese Mannschaft von Pellegrino Matarazzo trainiert, ein Gegentor fängt, dann schütteln die sich kurz und es geht einfach weiter, weil sie an sich glauben, sie wissen, was für eine Stärke in ihnen wohnt, sie vertrauen auf ihre Prinzipien und die machen dann einfach weiter. Und das finde ich beeindruckend. Und wenn wir jetzt hier so schön diskutiert haben über diese einzelnen Schritte, Simon, was denkst du denn? Wo steht diese Mannschaft aktuell in ihrer Entwicklung? Ich weiß, der Prozess ist im Endeffekt nie abgeschlossen, so wie man ja im Leben nie auslernt. Aber wo würdest du die gerade verorten?
Eigentlich genau da, was ich gerade versucht habe zu erklären. Ich glaube, wie du richtig sagst, und das hat auch Pellegrino Matarazzo auf der PK gesagt, weil ich habe ihn natürlich danach gefragt, weil das ja die logische Schlussfrage meines Themenkomplexes heute in der PK war. Der VfB ist noch lange nicht am Ende. Die Entwicklung geht immer noch weiter und das sieht auch Rino so. Was ich aber glaube, wo der VfB gerade steht, ist der Punkt, den ich vor circa 5 Minuten beschrieben habe. Der VfB hat sich entwickelt zu einer wahnsinnigen Tempomannschaft. Und das klappt jetzt nicht mehr so. Der Gegner stellt sich ein, wichtige Spieler zeigen nicht mehr die Leistung oder sind verletzt. Und jetzt findet so ein bisschen keine Gegenentwicklung, aber es geht in eine leichte andere Richtung. Und ich glaube, an dem Punkt ist der VfB gerade, dass er die Balance finden muss zwischen attraktivem, geilem Offensivfußball und ich halte die Null und gewinne 1-0 dreckig in Köln. Ich glaube, an dieser Gabelung ist der VfB gerade, wo er sich entscheiden muss oder vielleicht gar nicht entscheiden muss. Vielleicht fährt er ja auch also vielleicht hat er einen zweiten Standfuß entwickelt, er jetzt und gewinnt jetzt gegen Schalke 4-0 am Samstag mit begeisterndem Fußball und die Woche drauf gewinnen sie 1-0 dreckig nach einem schmutzigen Sieg. Also ich glaube, dass das gerade so die Tendenz des VfB ist. Wo wollen wir hin? Wo sehe ich die junge Mannschaft? Wo sieht Pellegrino Matarazzo die junge Mannschaft? Und wie können wir eine gesunde Mischung aus attraktivem Offensivfußball und die Null muss stehen und einem dreckigen Sieg, wie kann da die Verbindung hergestellt werden?
Das ist schön ausgedrückt. So eine Evolution, die da gerade stattfindet. So peu à peu entwickeln die sich weiter. Und ich glaube, letzten Freitag hat ja der Trainer seinen Vertrag verlängert. Branchenüblich, selbst reden mit Ausstiegsklausel und so weiter. Aber die Rolle, die der Trainer in dieser Entwicklung einnimmt, die kann man, glaube ich, gar nicht hoch genug einschätzen. Oder wie siehst du es? Wie siehst du den Pellegrino Matarazzo in diesem Konstrukt mit diesen ganzen jungen Kickern?
Er ist ein Glücksgriff. Anders kann man es nicht sagen. Alleine die Tatsache, wir haben es gestern, glaube ich, davon gehabt. Wir waren gestern Abend ja zusammen, haben eine Runde Darts gespielt, eine Runde Champions League geschaut. Wir haben es da, glaube ich, kurz besprochen. Ich meine, der Pellegrino Matarazzo, der ist jetzt wie lang da? 1 Jahr und 2 Monate. Das ist ja keine lange Zeit. Und er hat in diesem einen Jahr und in diesen 2 Monaten schon so viel erreicht, ist schon so weit gekommen und hat die Mannschaft so gut weiterentwickelt, dass er sich auf Zettel von Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, was auch immer, hochgespielt hat. Und alleine das zeigt, was er mit der jungen Mannschaft macht, was er mit der jungen Mannschaft schafft. Und der alte VfB, du sagst es richtig, der hätte jetzt, nachdem die Gegner sich umstellen, nachdem das eigentliche Spiel nicht mehr klappt, der wäre weiter angerannt, wäre weiter ins Messer gelaufen und hätte dann einfach jetzt verkackt. Hätte nicht mehr gewonnen, hätte nicht mehr gut gespielt und wäre in den Abstiegstrudel rein. Und Pellegrino Matarazzo ist so intelligent und ist auch taktisch so intelligent, dass er das erkennt und dass er sieht, okay, wir kommen so nicht mehr weiter, wir müssen ein bisschen umswitchen. Und alleine, dass er das erkennt und dass er die junge Mannschaft erreicht und das mit dieser super jungen Mannschaft auch schafft, den Turnaround zu bekommen, und ich glaube, dass er es fast schon geschafft hat, das zeigt der Sieg gegen Köln, das ist ein wahnsinniges Lob an diesen ja auch noch jungen Trainer, weil du musst überlegen, Danny, der VfB hat eigentlich immer die jüngste Mannschaft in der Liga auf dem Platz. Nur am 11. und 12. Spieltag war die Kölner Mannschaft jünger vom 1. FC Köln. Und dann hast du einen Trainer, der erst seit einem Jahr in dem Business überhaupt ist. Und er kriegt es hin, aus so einer Mannschaft sowas zu formen. Also da hat der VfB einen riesen Glücksgriff gehabt. Und ich bin ganz ehrlich, als ich damals im Dezember 2019 war es, glaube ich, den Namen gehört habe, dachte ich auch, oh, wer ist denn das? Und jetzt ist er da, spielt einen geilen Fußball, hat seinen Vertrag verlängert. Das zweite Mal schon, das erste Mal seit 2007, als Armin Fee seinen Vertrag zweimal verlängert hat. Also ich glaube, das spricht alles dafür, dass der VfB auf einem ganz guten Weg ist. Und ich freue mich auf die Zukunft mit Pellegrino Matarazzo. Er ist ein klasse Typ. Die PKs mit ihm machen Spaß. Er ist super höflich. Er beantwortet viele Fragen. Ich habe mit ihm ja auch schon mal nach der PK lange telefoniert und mich ausgetauscht über taktische Themen. Das ist einfach ein geiler Typ.
Ich kann da gar nichts noch ergänzen. Du hast es alles gesagt. Das ist ein super höflicher Mensch. Und auch, ich meine, das Resultat seiner Arbeit spricht halt einfach, das spricht einfach für ihn. Und ich glaube, dass mit seiner Vertragsverlängerung, dass das ein ganz wichtiges Zeichen ist, jetzt gerade im Kontext dieser Führungskrise, wo so viel im Fluss ist beim VfB auf Führungsebene, man setzt hier zumindest im Sportlichen mal so einen Ankerpunkt. Und ich glaube, dass das auch seinen Widerhall in der Mannschaft findet, weil die Mannschaft ist top talentiert. Die Mannschaft, die wird beobachtet im Sommer, im Transfersommer. Das wird ganz, ganz aufregend zu sehen sein, was da passiert. Denn Corona drückt auch im VfB auf die Geldkasse. Also wenn da die berühmt-berüchtigten unmoralischen Angebote reingeflattert kommen, dann sind Spieler wie González, Wamangituka, Kalajdzic, dann sind die eben schnell weg. Aber ich glaube, dass dieses Signal, dass der Trainer, der jetzt diese Jungs auf ein neues Level gehoben hat, sagt, Leute, ich committe mich hier nochmal für den nächsten Schritt in diesem Projekt, das wir hier gehen, dass das vielleicht für den einen oder anderen wirklich so ein Mosaiksteinchen in der Entscheidung sein kann, wo man sich überlegt, bin ich schon so weit, den nächsten Schritt zu gehen? Ist ein Silas Wamangituka schon so weit, den Schritt in die Premier League zu gehen oder zu einem anderen großen Club im europäischen Ausland? Und ich glaube, wenn man da gut beraten ist als junger Spieler und sieht, was da schon entstanden ist und welche Perspektiven aufgezeigt werden können, dann muss die Entscheidung eigentlich für den VfB ausfallen. Ganz klar, weil klar werden die auch in der nächsten Saison, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie die Klasse halten, dann werden die auch in der nächsten Saison noch um den Klassenverbleib kämpfen müssen. Dieses berühmt-berüchtigt schwere zweite Jahr, von dem niemand immer was hören will. Aber das ist halt einfach so, weil wir dann genau diese Themen auch wieder hinbekommen. Die haben jetzt die Klasse gehalten, so jetzt muss es wieder weiter nach vorne gehen. Nee, muss es eben nicht. Diese Bundesliga ist so ein knallharter Wettbewerb geworden in den letzten Jahren. Da die Klasse zu halten, das ist schon mal eine große Leistung. Und der VfB ist eben aus vielerlei Gründen mittlerweile nicht mehr die Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel auftaucht. Vor allem aber auch aus finanziellen Gründen. Und deswegen, Simi, wenn wir uns jetzt das anschauen, wir haben so zwei Drittel der Saison sind vorbei. Wahnsinn, wie schnell das jetzt auch wieder ging. Irgendwie ging das wie im Flug vorbei. Was kommt da auf die Mannschaft noch zu? Was glaubst du, was können die noch reißen? Also Hintergrund ist der, wir haben ein kleines Voting gestartet auf zvb.de, wo ihr abstimmen könnt, wo ihr eure Meinung kundtun könnt. Wo landet denn die Mannschaft am Ende? Rutschen sie noch unten rein in Tabellenkeller? Bleiben sie da im gesicherten Mittelfeld? Geht es vielleicht sogar hoch Richtung Euroleague? Was denkst du, Simi? Wohin wird die Reise uns in dieser Spielzeit noch führen?
Ich glaube, der VfB bleibt genau da, wo er gerade steht. Und ich glaube, genau da, wo er gerade steht, ist er auch gut aufgehoben. Ich finde, alles andere, was weiter nach oben gehen würde, wäre ein katastrophales Zeichen. Ich erinnere immer noch gern an die Abstiegssaison 2019. War 2019, oder? Glaube ich, ja. Wo der VfB ein Jahr zuvor fast in die Europa League gerutscht wäre. Nur weil Bayern im Pokalfinale gegen Frankfurt verloren hat, haben sie nicht Europa League gespielt. Und da waren alle so nach dem Motto, oh mein Gott, wir drehen komplett durch, wir sind Siebter geworden, wir können Europa League spielen, nächstes Jahr greifen wir richtig an nach vorne. Und ich glaube, genau das wäre das Schlimmste für den VfB, was in der aktuellen Situation passieren kann. Sie stehen gerade auf Rang 10, sie haben 29 Punkte, Sie haben 11 Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld auf den Relegationsplatz. Die haben zwar ein Spiel weniger, aber Hertha hat genauso viele Punkte, also gleicht sich's dann wieder aus. Und dieser 10. Platz, lass es einstellig werden wegen mir, lass es 9. werden, lass es 12. werden, ist mir völlig egal, Danny, weil der Platz, da sind sie genau, wo sie hingehören. Ich tippe mal einfach, sie schlagen jetzt Schalke am Samstag, sie sind dann raus aus dem Gröbsten, können sich in Ruhe weiterentwickeln, es gibt keinen Stress in den Medien, in der Medienlandschaft, es gibt keinen Ärger, hoffentlich im Machtkampf, und sie können sich dann in den letzten 10 zu 11 Bundesligaspielen, die noch anstehen, weiterentwickeln, können weiter gute Spiele zeigen, und das ist das, was ich dem Verein wünsche, und das ist das, was ich der Mannschaft wünsche. Hör mir auf mit Europa League oder sowas, hör mir auf mit Abstiegskampf, lass es einfach im Mittelfeld ausklingen, lass es eine ruhige Restsaison werden, sodass auch wir, Danny, eine halbwegs ruhige Runde noch haben können.
Du sprichst es an, also das Thema Ruhe, das wäre mir persönlich natürlich auch das Wichtigste überhaupt, weil, also wenn man sich bedenkt, entweder es ging dann um den Aufstiegskampf, das war auch immer stressig, oder es ging um den Abstiegskampf, das war noch stressiger, da ist noch mehr Druck auf dem Kessel. Ich würde mir das auch einfach wünschen, und ich würde es, wie du richtig sagst, auch der Mannschaft wünschen, dass man jetzt einfach noch so, was haben wir jetzt gerade, man braucht vielleicht noch so 2, 3 Siege, sage ich mal, dann müsste es eigentlich hinhauen, vor allem wenn ich in den Tabellenkeller schaue, also wenn sie am Samstag Schalke schlagen, gut, dann kommt Frankfurt, das wird wahrscheinlich knifflig, aber wenn man da einfach noch 2, 3 Siege einfährt, dann kann man da ganz entspannt in diese verbliebenen 8, 9, 10 Spiele dann noch gehen und ohne Druck aufspielen. Und das befreit ja manchmal dann auch. Du weißt es selber, wie das ist. Wenn man weiß, mir kann nichts mehr passieren, ich kann mal ganz befreit aufspielen, dann kann das auch manchmal was auflösen. Und ich sehe es aber gleichzeitig auch wie du. Ich glaube, es wäre ein ungesunder nächster Entwicklungsschritt, wenn die noch da weiter oben reinrutschen sollten, so Regionen 7, 8, 6, irgendwie sowas, was ja, also wenn man auf die Tabelle schaut, die sind aktuell näher an Europa dran als am Relegationsplatz. Deswegen für die Gesamtentwicklung, für das Umland, für uns Medien, dass wir alle auf dem Teppich bleiben, wäre es, glaube ich, einfach wichtig, jetzt hier schnell, zügig, gar keine Zweifel am Ligaverbleib aufkommen zu lassen und dann einfach mal schauen, was da noch geht. In Ruhe vielleicht auch ein paar jungen Spielern dann noch wirklich Spielzeit geben und die mal ein bisschen kicken lassen auf der grünen Wiese. Das wäre, glaube ich, ein schönes Schlussszenario für diese Spielzeit. Aber lass uns doch noch einmal kurz in die Aktualität schauen, bevor wir hier dann auch langsam zum Ende kommen. Samstag, Heimspiel, Schalke 04. Simi, du bist im Dienst. Wie ist die Personalsituation? Gibt es Verletzte, Ausfälle? Ist jemand krank?
Also es gibt tatsächlich 2, 3 Ausfälle, die, wie ich finde, auch ein bisschen wehtun. Zunächst mal vorneweg, Erik Tommy, ganz, ganz blöde Sache, hat sich im Training verletzt, eine Zerrung im Hüftbeuger. Ich hatte selber schon Leistenprobleme und da ist der Hüftbeuger immer betroffen und das ist eine ganz unangenehme Sache. Du kannst keine schnellen Wendungen mehr machen, du kannst keine harten Stops aus dem Sprint mehr machen, das beeinflusst dich echt. Und der fällt jetzt wohl echt die nächsten Wochen aus. Also ist noch nicht ganz klar, noch nicht ganz absehbar, wie lange er ausfällt. Aber Pellegrino Materazzo hat auf der PK eben gesagt, dass er die nächsten Spiele ausfallen wird. Wer vermutlich auch ausfallen wird gegen Schalke, ist Tanguy Koulibaly. Der hat einen Schlag aufs Knie bekommen, der hat gestern nicht mittrainiert, der wird heute vermutlich nicht mittrainieren und ist auf jeden Fall mal sehr fraglich für das Spiel gegen Schalke. Und wenn ich mir das so überlege, rechne ich auch nicht mit einem Einsatz des jungen Franzosen. Ansonsten die übliche Situation, Lee Eckloff nach wie vor verletzt, Clinton Mola sowieso ganz, ganz schwieriger Fall. Und Nico Gonzalez, da gibt es auch interessante Neuigkeiten, der verweilt ja gerade in Argentinien. Der kommt jetzt zum 1. März, also in ein paar Tagen, kommt er zurück nach Stuttgart, bringt seinen eigenen Physiotherapeuten aus Argentinien mit. Die werden ihn weiter behandeln hier und scheinbar sieht da alles gut aus bei ihm. Also er entwickelt sich gut, er entwickelt sich so, wie man es erwartet hat. Und die Ausfallzeit war ja so 4, 5, 6 Wochen, ist ja jetzt schon 2 oder 3 Wochen her. Also ich denke, so Mitte, Ende März kann man vielleicht sogar schon wieder mit dem argentinischen Angreifer rechnen. Und ansonsten war es natürlich das Übliche auf der Pressekonferenz. Wie schätzt man Schalke ein? Schalke steht mit dem Rücken zur Wand.
Ach, da musst du gar nichts mehr sagen zu Schalke. Hör mir auf. 9 Punkte nach was weiß ich wie vielen Spielen. Also sorry, also Leute. Ich glaube, also bei denen muss ja langsam die Rechnerei anfangen. Wann ist es halt auch rechnerisch besiegelt? Wann geht da auch nichts mehr? Also da brauchen wir nicht drüber reden, über die...
Ja, du kennst ja Pellegrino Matarazzo. Er ist vorsichtig, er ist höflich. Der kann ja jetzt nicht sagen, Schalke, die sind schon weg, ist uns doch egal. Wir gewinnen mal kurz 3-0. Also es ging wirklich nochmal relativ viel. Ich bin überrascht. Es ging viel um Schalke. Es ging viel darum, wie schätzt er die Mannschaft ein? Ist es ein psychologischer Nachteil für die Mannschaft, für den VfB, dass sie jetzt gegen Schalke spielen? Weil gegen Schalke zu verlieren ist ja fast schon eine Blamage. Und beeinflusst es jetzt die Mannschaft oder nicht? Also solche Fragen wurden da gestellt und er hat da immer ganz souverän und sachlich geantwortet. Sie bereiten sich auf das Spiel vor, wie auf jedes andere. Ich glaube, den Satz höre ich jede Woche. Deswegen, ja, also Schalke durfte sportlich gesehen keine Herausforderung sein, aber sag niemals nie. Du weißt nie, was passiert. Schlechter Tag, Schalke hat einen guten Tag, Schalke will es nochmal wissen. Du weißt nie, wie die Reaktion jetzt ist nach der 4-0-Klatsche gegen Dortmund. Es kann sein, die brechen jetzt komplett auseinander. Es kann sein, die wollen es nochmal wissen. Aber auch für mich ist Schalke eigentlich weg. Also, ich meine, die haben ja jetzt wirklich 8 Punkte Rückstand auf Mainz. Die haben 9 Punkte Rückstand, also 3 Siege auf den Relegationsplatz und die haben ja noch nicht mal 3 Siege eingefahren. Also ich weiß gar nicht, wo die hinwollen.
Ja, die zweite Liga. Mal abgesehen davon, dass ich es sehr schade finde, wenn sie dann wirklich absteigen, weil also dann kommt hier wieder ein Aufsteiger. Jetzt nichts gegen Greuther Fürth, aber ja, klingt einfach irgendwie ein bisschen klangvoller, wenn dann der VfB gegen Schalke spielt, wie wenn der VfB gegen Greuther Fürth spielt.
Ja, freust du dich nicht auf die Auswärtsfahrt in die
Und die
Trolley-Arena?
Trolley-Arena zu den, also wobei da gibt es gutes Essen. Als ich das letzte Mal dort war, wunderbares Essen, Semmelknödel und Hirschgulasch. Also braucht sich der VfB mit seinem Aramak-Fraß brauchen nicht kommen. Aber ich merke schon, wir schweifen ab. Simi, was tippst du? Was denkst du? Wie geht's aus?
Also ich tippe auf den VfB-Sieg. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin gerade im Flow. Mir macht es Spaß gerade. Mir macht Spaß mit Pellegrino Matarazzo. Mir macht die Mannschaft Spaß. Ich tippe wirklich, Schalke bricht auseinander. Ich tippe auf den 3-0 VfB. Die schießen sich endlich mal wieder so ein bisschen raus. Die zeigen auch, dass sie es wieder offensiv können in der Rückrunde. Und dann bist du raus aus dem gröbsten Abstiegskampf. Das wünsche ich mir. 3-0 VfB. Knall die Schalke da raus.
Ja, ich sehe es auch so, aber ich muss ja was anderes tippen, damit einfach ein bisschen Würze da ist. Du hast ja letzte Woche perfekt vorhergesagt, wie es passieren wird. Deswegen würde mich jetzt auch natürlich noch die Torschützen interessieren. Wen hast du auf dem Zettel?
Also wenn ich jetzt Erik Tommy sage, der verletzt ist, das wäre ein bisschen blöd.
Das würde
Aber ich
dich
tippe tatsächlich,
disqualifizieren.
ja, ich tippe auf Kalajdzic, dann Wataru Endo, der muss auch mal treffen. Und Dinos Mavropanos nach einer Ecke, nagelt das Ding mit dem Kopf in den Winkel, das wäre auch schön.
Ja, der hatte schon ein, zwei gute Kopfballgelegenheiten in den letzten Spielen. Ich erinnere mich dran. Da hat er mal gegen Hertha einen rausgeköpft da. Ich gehe aber auch mit. Ich sage auch, die gewinnen das. Ich glaube nur nicht, dass es irgendwie glanzvoll wird, weil also das, zu einem glanzvollen, guten Fußballspiel gehören immer zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen und können. Und am Samstag wird nur einer auf dem Platz stehen, die das will und kann. Ich tippe auf ein schnödes 2:1 für den VfB. Das ist jetzt wieder so ein ultra-defensiver Tipp, aber ja.
Weißt du, und ich bin im Stadion und muss es mir wieder anschauen und dann
Du darfst ins
2-1.
Stadion. Ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer würden sehr gerne mal wieder auf so einer roten Schüssel sitzen, sich eine Stadionwurst holen, ein lauwarmes Stuttgarter Hofbräu aus dem Plastikbecher trinken und dann ein bisschen rumpöbeln, ein bisschen rumschreien, dieses Stadionfeeling. Also ich bin immer selber wieder erschreckt, wie selbstverständlich das mittlerweile ist, dass wir da in diesen leeren Schüsseln sitzen dürfen als Journalisten, als Reporter und wie was da einfach fehlt, wie langweilig das teilweise auch ist. Also die
Wir haben
Spiele vor sich hin plätschern. Ist einfach.
gestern auch drüber gesprochen, Danny. Das Spiel, letzte Heimspiel, volle Schüssel, 60.000, Topspiel, zweite Liga, Bielefeld zu Gast in Stuttgart. Das ist jetzt ein Jahr her bald, gell? Das ist jetzt ein langes Jahr bald her, dass wir Stadion mit vielen Fans hatten. So langsam fehlt es mir. Ich freue mich natürlich, du hast vollkommen recht. Ich darf ins Stadion, ich habe das Privileg rein zu dürfen. Ich freue mich drauf, aber es fehlt. Es fehlt einfach nur.
Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß und ein gutes Gelingen mit deinen Tipps natürlich. Mir bleibt nur noch zu sagen, ich hoffe, während der Aufnahme sind keine Kreissägengeräusche, Hämmergeräusche oder SWR4-Liedfetzen herübergeschwappt zu euch an den Empfangsgeräten. Die nachbarschaftliche Baustelle hat heute die Dachdecker da. Ich hoffe, ihr könnt alles unfallfrei hören. Wenn nicht, ja, hör mal, wer da hämmert. Vielleicht kennt einer noch die Serie, war immer witzig. Denkt einfach daran. Macht euch einen guten Nachmittag, macht euch eine gute Zeit, viel Spaß, wo auch immer ihr das Spiel am Wochenende schaut. Die Texte von Simeon gibt es auf zvw.de, genauso wie den Live-Ticker ab 15:30 Uhr. Das soll von uns gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder und Simeon nochmal vielen, vielen Dank für deine Einschätzung.
Danke dir, Danny. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.